So, guten Tag. Guten Tag. Ah, das ist besser. Jetzt weiß ich, dass ihr da seid. Hat gut geschmeckt, nicht wahr? Wunderbar. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Wieder in weltbekannter Stadt. Köln. Wunderschöne Stadt. Bin froh, wieder hier zu sein. Ich mag mich gut an das letzte Mal erinnern. Ich bin dankbar, dass ihr alle gekommen seid. Das ist wunderbar. Vor allem, weil ich weiß, dass die Deutschen immer beschäftigt sind, auch wenn sie nicht viel zu tun haben. Es ist wirklich wahr. Ich habe hier in Deutschland ein Phänomen begegnet. Auch die Arbeitslosen sind sehr beschäftigt. Ja, ich habe mit jemandem in Hamburg gesprochen. Der war wirklich so immer busy und immer viel zu tun. Ich fragte ihn, was das er für Arbeit macht. Er sagt, er ist arbeitslos. Ja, es ist etwas kulturell. Es hat mit der Mentalität zu tun. Wahrscheinlich etwas Positives. Teilweise, ja, die Jugendlichen da sind nicht so einverstanden. Vielleicht schon teilweise, gell? Ja, Hektik ist nicht unbedingt etwas Gutes. Die Entspannung ist gut. Und ich mag die Entspannung. Und ich arbeite ziemlich viel, ich reise sehr viel. Ich bin Tag für Tag anderswo, hier in Deutschland, einen ganzen Monat, jeden Tag in eine andere Stadt. Ich war vor einigen Tagen in Hamburg und dann Bayreuth. Ich habe an der Uni vorgestern gesprochen. Kamen an dieser kleinen Universität mit etwa 6000 Studenten über 500 Studenten im Saal. Ein hervorragender Abend. Gestern war ich in Forchheim, heute bin ich hier. Ich glaube, ich bin hier, ja. Und heute bin ich auch anderswo. Heute bin ich in Berlin. Heute Abend spreche ich in Berlin. Und so geht's weiter. Aber, Freunde, ich kenne den Stress nicht. Ehrlich gesagt. Ich mag die Entspannung. Unser Thema ist ein sehr wichtiger Thema, aber bevor ich darüber spreche, möchte ich nur ganz bisschen über uns erzählen, wir, mich und meine Familie. Wir wohnen zurzeit in Kalifornien. Ich bin kein Amerikaner, aber wir sind dort als Basis. Und weil ich weltweit arbeite, ist Kalifornien ein super guter Basis. Sehr ideal. Dort hat man der westliche Standard. Man kann sehr gut von dort aus kommunizieren und reisen. Und es ist sehr günstig. Westlicher Standard und das Allergünstigste. Die Flüge sind alle sehr billig. Man hat eine riesige Auswahl. Das Essen und Benzin und alles kostet viel, viel, viel weniger als hier in Europa. Obwohl ich mag Europa sehr. Es gibt Vorteile hier auch. Es fliegt eine Maschine von Los Angeles aus nach Asien alle 14 Minuten. Und wir arbeiten häufig in Asien, so wie hier im Westen. Wir haben Projekte in Indien. Ich bin Inder. Ich liebe Indien. Ich liebe mein indisches Volk. Wir haben ongoing Projekte. Laufende Projekte drüben. Wir versuchen, die armen Menschen, arme Studenten und Schulen eine Ausbildung zu ermöglichen. Das tun wir gerne. Ziemlich viel Arbeit, aber wir freuen uns, die Arbeit zu tun. Ich arbeite auch sehr viel in Lateinamerika. Gehe auch gerne ins Elend, in Brasilien und so weiter. Dort haben wir auch Projekte. Und von Los Angeles aus ist es sehr ideal. Wir haben 4 Kinder, im Alter von 4 bis 14 Jahre alt, 3 Mädchen und ein Jungs. Meine Frau ist sehr, sehr gut gemacht. Ja, ich habe eine wunderbare Frau. Mit meinem Freund Gunnar Sohn werde ich nicht streiten, aber ich habe doch die beste Frau der Welt. Das darf ich sagen. Und meine Frau ist Schweizerin. Deshalb gut gemacht. Swiss made. Wir Englisch ist unsere Familiensprache. Wir haben uns, meine Frau und ich, in Englisch verliebt und so ist es geblieben. Versuchten miteinander auf Deutsch zu sprechen, aber dann kamen die Gäste aus aller Welt und wollen mit uns auf Englisch sprechen. Die Kinder sprechen Englisch, aber die Kinder sprechen auch sehr gut Deutsch. So wie Französisch und etwas Italienisch. Und in Los Angeles muss man Spanisch. Sonst, wenn man verfährt, verloren ist, da ist man wirklich verloren, wenn er kein Spanisch kann. Vor allem in Los Angeles, wo eine große Anzahl von Mexikanern und Spanisch sprechenden gibt. Ich habe Deutsch nicht in der Schule gelernt, sondern rein durch Mann-zu-Mann-Gespräch. Ich wohnte in England. Ich kam nach England, um zu studieren. Ich habe etwa 3 Jahre Vormedizin studiert. Dann habe ich Bahn gewechselt. Lange Geschichte, aber in England habe ich die Deutschen immer wieder begegnet, in London vor allem. Und es hat mich fasziniert, an die Deutschen interessiert, immer über Deutschland gelesen. Ich liebe Deutschland, ich liebe den Deutschen. Und dann fange ich an, unter Hippies und ausgeflippten Drogensüchtigen zu arbeiten. Das heißt, eine Art Rehabilitationsarbeit. Ich habe in der Stadt Zürich eine Zeit lang ein Rehabilitationszentrum mitgeleitet. Und ich reiste überall in Europa, Österreich, Deutschland und so weiter. Und ich sprach immer wieder mit Hippies und so weiter damals. Und so habe ich Deutsch gelernt. Rein durch Mann-zu-Mann-Gespräch. Nun, als ich angefangen, Vorträge in der Öffentlichkeit zu halten, musste ich sehr schnell lernen, welche Wörter das man nicht sagt, wenn man Deutsch von den Hippies lernt. Sie haben eine besondere Wortschatz, nicht wahr? Teilweise ist mein Deutsch von der Schweiz geprägt, da die Schweiz eine ganz fremde Sprache haben. Mehrere Sprachen eigentlich. Ja, unser Thema ist ein sehr wichtiges Thema. Esoterik und die Bibel. Wichtiges Thema in unserer Zeit. Eine Zeit der Verwirrung. Eine Zeit des Toleranz. Toleranz ist etwas Gutes, etwas Positives, aber Toleranz ist nicht immer unbedingt etwas Gutes. Es gibt Toleranz und es gibt Toleranz. Aber eine Zeit der Verwirrung. Karl Marx sagte damals, die Religionen werden sterben. Er war sehr fanatisch diesbezüglich darüber. Vorgestern hat jemand aus der ehemaligen DDR mir davon erinnert. Ja, Karl Marx hat die Menschen drüben geprägt und alle wussten das. Karl Marx sagte, die Religionen werden sterben und sie haben darauf gewartet. Er meinte, während seines Lebens, dass die Religionen sterben werden, vor allem hier in Deutschland. Aber das ist nicht geschehen. Im Gegenteil, die Menschen sind religiöser, noch religiöser. Ja, das meine ich ernsthaft. Das sage ich auch an den Universitäten. Etwa 80% meiner Arbeit findet sich an den Universitäten statt. Und wenn wir die modernen Menschen mit den früheren Menschen vergleichen, können wir schon sehen, dass die heutigen Menschen, die modernen Menschen, religiöser sind. Heute erleben wir diese unglaubliche, unbeschreibbare wissenschaftliche Entwicklung. Ich verstehe fast alles nicht. Es wächst zu schnell. Kaum habe ich mich mit der Faxmaschine familiarisiert, kam das Internet. Also ich war sehr begeistert von der Faxmaschine. Wenn ich reise, ich schreibe einen Brief, gehe in irgendein Postbüro in Moskau oder so und schicke meinen Fax nach Hause mit Herzen und Küsse und alles darauf. Die Kinder freuen sich. Sie haben ihr Fax, ihr Brief schon vorbereitet und warten auf meine Nummer unterwegs. Und dann schicken sie sofort, wenn sie meinen Fax erhalten, auch mit Herzen und Küsse und so weiter. In Moskau hat es einmal eine ganze Woche aber gedauert. gedauert, bis der Fax kam. Sie haben mir gesagt, ich muss in einer Woche zurückkommen zum Postbüro. Weiß nicht warum. Aber meistens dauert es etwa 15, 20 Sekunden, bis das der Fax durchgeht, nicht wahr? Heute gibt es Internet. Faxmaschine sei altmodisch geworden. E-Mail, Internet, unglaublich. Blitzschnell, sofort, instant. Aber der moderne Mensch ist heute noch religiös. Erstens, weil der Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Überall auf die Welt sagen wir Gott. Von Namibia bis der Mongolei. Die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Es mag sein, dass sie ihre eigene Vorstellung von Gott haben. Es ist meistens unterschiedlich. Aber überall auf die Welt glauben die Menschen, dass es einen Gott gibt. Ich kam nach England in den 60er Jahren. Am Anfang war ich ein bisschen schockiert, als Engländer mir sagten in der College, ich bin Atheist, ich bin Agnostiker. Nein, nein, ich glaube nicht an Gott. Manche waren ziemlich arrogant diesbezüglich. Aber dieses Lied hat sich schnell verändert. Man hört es kaum heute in England. Ich bin Atheist oder ich bin... Die meisten glauben an irgendetwas Übernatürliches. Die gleichen Leute haben... wurden zu Guru-Anhängern und praktizieren östliche Religionen in irgendeiner Art oder Weise. Ganz wenige Atheisten gibt es heute in Europa. Es gibt noch welche. Aber es ist kein Mode mehr. Damals war es Mode. Die Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Und zweitens, die Menschen wissen, dass sie eine Seele haben. Das drückt sich deutlich aus, überall auf die Welt. In Asien, in Afrika, sowie hier in Europa. Ich habe mehrere Beerdigungen besucht. Es ist immer interessant. Die Menschen an der Beerdigung, Trauerfeier zu beobachten und die ganze Zeremonie und Riten alles zu beobachten. In Afrika, da tun sie ins Sarg Geschenke, Gaben für den Gestorbenen mitzunehmen ins Ewigkeit oder ins nächstes Leben, je nachdem. Jede Menge Beweise, dass die Menschen wissen, dass sie eine Seele haben. Die Musik, in der klassischen Musik, unglaublich. Die Faktor der Seele in der klassischen Musik. Eine moderne Musik. Wenn man einen Text hört, wer bin ich, wo gehe ich hin, wo komme ich her, wozu lebe ich, wo finde ich wahre Liebe, solche Sätze oder Fragen hört man in den modernen Liedern, in den Pop- und Rock-Lieder. Where am I going to, heißt ein Lied. Wo gehe ich hin? Als Kind, vielleicht etwa 5 Jahre alt, bin ich zu meiner Mutter, sehr religiöser Hinduisten, gerannt und mit einer brennenden Frage, to Mami, Mami, wo komme ich her? Und die Mutter hat mir ein ganz moderne Antwort gegeben. Gar nicht von Stork oder Zigeuner. Die Mutter sagte mir, eines Tages ließ ich ein Flugzeug fallen lassen. Und jedes Mal, wenn ein Flugzeug rüberflog, bin ich ins Hinterhof gesprungen und erwartete ein Brüderchen oder ein Schwesterchen. Aber diese Frage wurde gar nicht beantwortet in der Primarschule, auch in der Sekundarschule, in der Gymnasium, in der Hochschule nicht. Das war eine geistig gemeinte Frage. Wir alle haben Fragen. Wo finde ich Wirklichkeit? Wo finde ich Sinn des Lebens? Ja, wenn man die Lieder, die modernen Lieder wirklich hört, merkt man, dass sie daran glauben, dass wir eine Seele haben. Und drittens, die Menschen wissen, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Überall auf die Welt. Und ich kann stundenlang darüber sprechen. An der Uni halte ich Vorträge diesbezüglich, aber nur kurz gesagt, weil wir so viel Zeit heute nicht haben. Nur kurz in einem Satz gesagt, liebe Freunde, mehr als 50% aller Amerikaner glauben an die Wiederverkörperungslehre. Wisst ihr was? Es ist genauso hier in Europa. Nein, die Amerikaner sind nicht religiöser. Es drückt sich einfach anders aus. Ich war überall in Europa, von Schweden bis Spanien, alle europäischen Länder. Ich habe in fast alle Hauptstädten Vorträge gehalten, in Spanien sowie in Frankreich, Italien sowie in Österreich. Die Europäer sind auch sehr religiös, genauso religiös wie die Amerikaner. Die Europäer mag es ein bisschen reserver sein. Sie drücken es nicht so aus wie die Amerikaner. Die Amerikaner sprechen mehr offen darüber, die Europäer weniger. Aber sie sind religiös. Wirklich religiös. Das haben meine Kinder selber bemerkt. Die Kinder waren überall in Amerika und sie waren auch überall in Europa. Selbst die Kinder haben das bemerkt. Und in Europa ist Glauben etwa die Hälfte, ungefähr 50%, an die Wiederverkörperungslehre in der modernen Welt. Was sagt das uns? Es sagt uns, dass die modernen Menschen wissen, dass das Leben nach dem Tod weitergeht. Deshalb glauben sie an die Wiederverkörperung. Das ist ein klarer Beweis in unserer Zeit. Und die Menschen glauben daran, weil sie am Suchen sind. Ja, liebe Freunde, Millionen von Menschen in unserer Welt sind am Suchen. Sie sind am Suchen. Die Hippies haben mir das damals gesagt. Deshalb haben sie Drogen genommen, LSD und Heroin und Kokain. Und heute noch Millionen, die Drogen nehmen. Sie nehmen Drogen, weil sie suchen etwas. Sie sind leer und unzufrieden. Vor mehreren Jahren bin ich an der Harvard-Universität eingeladen worden zum Sprechen. Harvard ist der bekannteste Universität Amerikas. Man sagt, der führendste Universität. Der Gastgeber holte mich an der Boston-Flughafen ab. Wir fuhren zum Harvard-Universität. Ich war an der Harvard-Universität völlig unbekannt. Sie kannte mein Buch auch nicht. Vielleicht einige. Und ich fragte der Veranstalter, der Verantwortliche, wo das die Veranstaltung sich stattfindet. Und er sagte mir, an der Main Auditorium, Science Center, Main Auditorium, also Auditorium Max, Wissenschaftliches Zentrum. Und ich war wirklich echt enttäuscht. Ich dachte, Mensch, was für ein riesiger Fehler. Ja, wer kommt überhaupt? Sicher zwei Menschen, Redner und Veranstalter. Wir sind 10 Minuten früh angekommen. Und liebe Freunde, wir konnten gar nicht rein. Es war schon voll. Da standen Dutzende von Menschen draußen, vor der Tür, ohne Platz. Professoren, Wissenschaftler, Forscher, Dozenten, Studenten, alles Mögliche. Nur wegen Thema. Ich war unbekannt, aber wegen Thema die Herausforderung des östlichen Gedankengutes. Östliche Religionen, östliche Philosophie, sie interessieren sich daran. Ob ich an der Hamburg-Universität spreche, Tübingen, Heidelberg, London, Cambridge, Bern, Genf, da haben wir immer ein volles Haus. Und liebe Freunde, die westlichen Menschen wollen mehr und mehr und mehr haben, mehr und mehr Wohlstand, mehr und mehr Reichtum, teures Autos, bessere Wohnungen, bessere Häuser und so weiter und so weiter. Ja gut, das ist ihre Wahl. Der Mensch darf wählen. Aber am Schluss, was haben wir wirklich? In der Hektik, wir verlieren unsere Kinder. Ein junger Mann in Zürich an der Uni hat mir gesagt, ich hasse meinen Vater. Die Eltern haben mir nicht gegeben. Ich war erstaunt. Ja, wieso nicht? Du hast so viel, du hast ein eigenes Auto und dies und das. Du gehst in den Urlaub, teurer Urlaub. Nein, mein Vater hat mir nicht gegeben. Er war sehr stur diesbezüglich. Ich sprach weiter mit ihm, habe ich festgestellt, was er wirklich meinte. Er meinte geistlich. Die Eltern haben nicht geistlich gegeben. Und so hat er angefangen, LSD zu nehmen. LSD. Und eines Tages konnte der Peter das nicht mehr aushalten und er holte ein Pistol, wollte seinen Vater umbringen wegen Hass. Und er war unterwegs, um seinen Vater zu erschießen. Irgendwie hat er die Meinung geändert und er hat sich selbst erschossen. Tödlich. Peter, ich kann es nie vergessen. Steht in meinem Buch Tod eines Guru geschrieben. Wahre Geschichte. Was geben wir unseren Kindern? Wenn wir unseren Kindern etwas geistlich nicht geben, dann geben wir die Kinder nichts. Und sie sind am Suchen überall. Und ich besuche die Universitäten fast Tag für Tag. Und es kommen die Studenten und ich höre ihre Probleme und von ihrer Not und ihrer Verzweiflung. Und liebe Freunde, deshalb ist die Hippie-Bewegung geboren, sozusagen, zustande gekommen, weil sie haben nichts und sie waren leer und unzufrieden und am Suchen. Und die westlichen Menschen merken, ähnlich mit der Zeit, dass etwas fehlt. Sie haben und haben und haben, haben zu viel. In Amerika, jede Familie haben einmal pro Jahr ein Yard Sale, Garage Sale. Das war mir ein Mysterium, ein Phänomen, dieser Yard Sale. Ein Flohmarkt in eigener Vorderhof, mindestens einmal pro Jahr. Sie kaufen und kaufen und kaufen und dann haben sie die Nase voll von der ganzen Ware und dann schmeißen sie alles in den Vorderhof raus. Man kann für $1 und $2, $5 ein ganze wunderbare Couch kaufen oder ein dort. Und wir freuen uns, weil wir holen unser Möbel und Dinge von Yard Sales. Die Kinder haben das gut gelernt. Wir gehen Samstag vormittags Yard Sailing. Kaufen nicht immer, aber schauen, was die Leute alles verkaufen. Faszinierend. Und hier in Europa, unglaublich, in der Schweiz, wir waren in der Schweiz bis Februar für etwa 3 Jahre als Basis, meine Frau und die Kinder. 3 Jahre in der Schweiz, seit 96. Und im Februar sind wir zurück nach Kalifornien umgezogen. Und wir mussten die Möbel zurückbringen, irgendwie die Möbel. Wir haben von der Brockenstube in der Schweiz, zweiter Handgeschäft, unser Möbel geholt. Und ich bin zum Brockenstube gegangen, hab mit dem Manager gesprochen, ja, wir haben etliche Möbel da, bringe ich gerne. Nein, 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 danke. Wir haben genug, wir haben keinen Platz. Eigentlich alle Brockenstuben, Zweiterhandläden in der Schweiz sind schon voll. Kein Platz, sie verbrennen alles jetzt. Tragisch. Wir haben zu viel, wir haben und haben und Freunde, am Schluss haben wir nichts, weil die Schweizer und Amerikaner machen auch Selbstmord. Sie haben die Reichtum, aber sie bleiben leer und unzufrieden. Wir wohnen etwa 1/2 Stunde von Hollywood entfernt. Ich bin kein Hollywood-Mensch. Wir wohnen sehr, sehr einfach. Ich fahre ein 17 Jahre altes Auto. Es läuft noch gut. Brauche kein neues. Wir wohnen ganz einfach, aber ich habe Hollywood kennengelernt. Jeden Tag hört man vom Selbstmord. Selbstmord. Die Stars, die Großsänger. Sie haben, aber was haben sie am Schluss? Nichts. Und viele sind am Suchen. Und nun, Millionen, aber Millionen im Westen merken, dass ihr wichtigste, wesentlichste, bedeutungsvollste Bedürfnis eine geistliche Bedürfnis sei. Und deshalb wenden sich zu Religionen. Vor allem östliche Religionen. Hinduismus und seine Zweige, Branche. Buddhismus und seine Branche. Sikhismus. Begegne westliche Menschen, die zum Sikhismus bekehrt haben. Östliche Religionen überhaupt. Und sie meinen, ja, Christentum, Christentum, das sei alles Quatsch. Christentum hat uns nicht anzubieten. Und ich merke, weil ich Weltreligionen studiert habe, sehr intensiv. Ich habe den Hinduismus studiert als Hindu. Ich bin als Hindu geboren, als Brahmane geboren. Wir mussten zu Hause Hinduismus wirklich intensiv lernen, die Schriften auswendig lernen, ganz große Ausschnitte der Schriften, vor allem in der Bhagavad Gita, auswendig lernen, alles über den Götter lernen. Und dann später habe ich Hinduismus akademisch studiert, habe Buddhismus studiert, Islam studiert. Ich habe aber auch Christentum studiert. Ich habe die heiligen Bücher gelesen, Koran und Dhammapada. Ich habe heilige Städte besucht, Buddhas Geburtsort sowie Jesus Geburtsort. Und liebe Freunde, ich habe die Bibel als Inder gelesen. Ich rede jetzt von der Kultur, nicht von der Religion. Es gibt einen Unterschied zwischen Kultur und Religion, das muss man schon sehen. Wir müssen die trennen. Wir verwechseln beides, aber es ist sehr wichtig, dass wir Kultur und Religion trennen. Und ich sehe die Bibel etwas schon anders als die Europäer. Zum großen Teil, in jedem Fall. Und ich meine, dass die meisten Europäer eine total falsche Vorstellung von der Bibel haben. Eine falsche Vorstellung vom Christentum haben. Und ihr wohnt hier in Europa. Meine Tochter, Davita, jetzt 14 Jahre alt, ging in der Schule in der Schweiz mit 12 das allererste Mal. Sie kann gut Deutsch, kein Problem. Allererster Tag, der allererste Stunde kam der Geschichtslehrer, Historiker, hat seinen Doktortitel in Heidelberg gemacht, ein Doktorstudium. Und die ganze Stunde hat der Liebermann Christentum angegriffen. Hat von der Heuchelei in der Vatikan gesprochen und die Inquisition in Spanien und die Kreuzzüge, wo Tausende getötet sind und so weiter. Meine Tochter saß und hat alles gehört. Und am Schluss hat sie ihre Einwände auch deutlich ausgedrückt. Das hat der Lehrer nicht gefallen. Sie sagte ihm, das alles hat aber nicht mit Christentum zu tun. Nicht Christentum nach der Bibel. Es ist ein 12-jähriges Kind, muss ein Lehrer mit der Doktortitel aus Heidelberg korrigieren. Es hat nicht mit dem Christentum der Bibel zu tun. Das alles interessiert mich nicht. Ich will Christentum kennenlernen. Und um Christentum kennenzulernen, muss man in die Bibel lesen. Sie haben nicht mal ein einziges Mal die Bibel zitiert. Und seit dem Tag hat meine Tochter Schwierigkeiten in der Schule. Sie ist sehr lieb und sehr freundlich. Sie hat es sehr respektvoll gesagt. Aber ich war stolz auf meine Tochter. Trotz die Schwierigkeiten danach. Danke. Am zweiten Tag kam die Religionslehrerin, Frau Dr. Theologin, Pfarrerin. Meine Tochter ist etwas auffallend. Ich bin Inder, meine Frau ist Schweizerin. Meine Tochter hat die Muttersfarbe etwas. Sie ist hellhäutig, sie hat aber Dunkelhaar, lockiges Haar, welliges Haar, groß, sehr auffallend. Ich meine, als Vater darf ich schon sagen, die Tochter ist schon sehr, sehr hübsch, sehr schön. Ja, sie hat die Intelligenz von der Mutter, sie hat die Schönheit von der Vater. Und die Frau Dr. Theologin Pfarrerin fragte meine Tochter, wie heißt denn du? Sie sagte, ich heiße Davita Maharaj. Maharaj, hat dein Vater ein Buch geschrieben? Also das wollte meine Tochter in der Klasse nicht sagen, dass ihr Vater Autor ist. Sie wollte einfach ganz gewöhnliches Kind sein. Ja, der Tod eines Guru? Ja. Nun, ich habe dieses Buch gelesen, so geht es nicht. Vor der ganzen Klasse. Und nun meinen alle Kinder, ja, etwas mit der Vater nicht in Ordnung ist, etwas mit der Tochter deshalb ist nicht in Ordnung, und so hat sie Schwierigkeiten auch. Aber sie kämpfte weiter und am Schluss war sie sehr sieghaft. Sie war der am populärsten Kind in der Klasse am Schluss. Bei Abschied haben alle, fast alle geweint. Und manche Lehrer haben sich bei meiner Tochter entschuldigt. In einer meiner Lieblingsstädte, Kalkutta, habe ich einen Franzose begegnet. Ein Absolventen der Sorbonne-Universität, liebe Freunde. Und wir sprachen miteinander. Ich kann etwas Französisch, aber wir haben miteinander auf Englisch gesprochen. Er wollte mit mir auf Englisch unterhalten. Er sagte mir, ich bin nach Indien gekommen, um dem Hinduismus nachzufolgen. Die Hindus sind toleranter. Ich habe Christentum probiert, versucht, es hat mir nicht gebracht. Ich sprach mit dem Mann und ich habe festgestellt, er hat keine Ahnung vom Christentum. auch als Sorbonne-Absolventen. Sorbonne ist der Harvard des Frankreichs. Er wusste nicht, was Jesus Christus lehrte. Er konnte mir gar nicht das Evangelium schildern. Nicht mal in einem Satz. Die Gurus und Yogis zitieren die Bibel, aber fast immer verdreht, ihre eigene hinduistische Interpretation der Bibel ohne theologische Kenntnis. Sie holen immer ein Vers aus der Bibel außerhalb Kontext. Meine Mutter zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Ich liebe meine Mutter. Sie ist heute noch Guru, hat Anhänger in Schweden und Schweiz, USA und Deutschland sogar. Ich liebe die Mutter. Aber einmal habe ich die Bibel meiner Mutter zitiert. Normales Gespräch. Kein Streit, kein Diskussion. Nur so ein Gespräch. Hab die Mutter gesagt, ja, Jesus sagte in Johannes Evangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das hatte Jesus gesagt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja, meine Mutter sagte, ja, das ist mir gar kein Problem. Ich verstehe das schon gut. Ich bin der Weg, ich bin der Weg, ich bin der Weg, ich bin der Weg. Jeder ist der Weg. Adolf Hitler ist der Weg, wenn du willst. Jeder ist der Weg. Also Relativismus, der heutige moderne Relativismus im Westen, kommt aus Indien ursprünglich. Eine sehr starke Tendenz im Westen, der Relativismus. Und ich sehe den Relativismus etwas als negativ, nicht als positiv. Ich sehe eine negative Entwicklung hier im Westen durch den Relativismus. Und der Relativismus gehört zu der heutigen Esoterik. Was meine ich? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich kam von Pakistan nach Indien. Es war spät abends, über die Grenze. Es gibt dort kein Hotel, kein Unterkunft. Die Touristen kommen durch Tor. Pakistan und Indien sind Feinde, reden miteinander nicht, aber die Touristen dürfen durch. Da gab es einen kleinen Bank. Und es fuhr der Bus in die Stadt hinein. Allerletzter Bus wollte ich unbedingt erreichen. Sonst bleibt man dort an der Frontier, ohne Unterkunft, mit Cobras und Skorpione als Freunde. Ich ging an der Bank, Kleinbank, der Mann saß am Schalter, er hat sein Götter da herum, mit Licht und Blumen und alles als Opfer für den Götter. Ich gab ihm 1000 Rupien, nicht so viel Geld, aber immerhin, ich will der Buskonduktor diese 1000 Rupien nicht geben, das ist zu viel Geld für den Buskonduktor. Ich wollte es wechseln, Hunderte, 10 Hunderte. Hinter mir waren Touristen, ich war der einzige Inder, Amerikaner, Kanadier und so hinter mir warten, alle wollen noch mit dem Bus reisen. Da gab mir das Geld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich nahm es, blieb dort, hab's gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es fehlt 2. Ich habe ihm gesagt, nein, Sie haben 10 bekommen. Er hat es genommen, hat gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitte gehen Sie weg. Ich hab's gezählt, es ist wieder 8. Ich dachte, Mensch, ich war nie in meinem Leben betrunken. Ich nehme keine Drogen. 1, 2, 3, 4, 5... Ich gab ihm es wieder. Er hat 10 gezählt. Ich habe es wieder gezählt, hin und her. 10, 8, 10, 8. Ich habe ihm gesagt, bitte, ich brauche das Geld. Ich bin kein reicher Mensch. Ich brauche das Geld. Geben Sie mir bitte meinen 200-Schein. Sie haben aber 10. Ich habe es gezählt. Und die Amerikaner alle schauen, große Augen. Das ist Unterhaltung für die Amerikaner. 10, 8, 10, 8. Das sieht man in Hollywoods Movies nicht. Ja, am Schluss musste ich leider ihm sagen, Sie lügen. Sie wissen es. Sie lügen. Das ist 10, das ist 8, das ist nicht 10. Und er nahm das Geld und statt zählen hat es auf dem Schalter hintergeworfen ganz fest und er sagte, What's the difference? It's all the same. Was ist der Unterschied? Es ist alles gleich. 8 oder 10. 10 oder 8, es ist alles gleich. Also der Relativismus. Sehr wichtig zu verstehen. Für ihn war das gar kein Problem. Könnt ihr vorstellen, eine deutsche Bank hier in Köln? 8 macht 10 und 10 macht 8. Und es kommt, langsam aber sicher, es gehört zu Esoterik. Und der Franzose sagte mir, er hat Christentum versucht, es hat ihm nicht gebracht. Und der liebe Mann hat gar keine Ahnung von Christentum, aber er ist tief in der Relativismus eingesteckt. Und er sieht nicht mehr den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Illusion. Liebe Freunde, heute gibt es Millionen von Menschen, die im Westen, die sich nach Osten zugewendet haben. Und es existiert heute im Westen die sogenannte New Age Bewegung, neue Zeitalter Bewegung, anders genannt die esoterische Bewegung. Esoterische Bewegung, das ist mehr oder weniger ein Schirmbegriff. Unter diesem Schirm gibt es hauptsächlich den Hinduismus. Die esoterische Bewegung oder New Age Bewegung ist mehr oder weniger der Hinduismus westlich verkleidet. Die westlichen Menschen nehmen von der Hinduismus, was sie wollen, enden es ein bisschen und wie bei meinem Schneider, Schneiderin, können ein Kleid nehmen und enden, wie sie wollen. Bisschen hier rausschneiden, bisschen dort rausschneiden, ja. Es ist mehr oder weniger Hinduismus, aber westlich bekleidet, attraktiv gemacht. Ein gutes Beispiel davon ist die Wiederverkörperungslehre. Die Millionen, die an die Wiederverkörperungslehre glauben. Aber die westlichen Menschen, die an die Wiederverkörperungslehre glauben, glauben, dass die Menschen nur als Menschen zurückkehren. Sie haben es von der Hinduismus her, die Wiederverkörperungslehre, aber sie haben es verändert. Das ärgert die Hindus. Weil die Hindus glauben anders. Die Hindus glauben, dass der Mensch kommt wieder als Mensch, so wie auch Tiere. Sie bleiben stur dabei. Die Inder ändern das nicht. Sie glauben daran fest. Jedes Jahr, es kommen etwa 1 Million Hindus zum Gangesfluss. Zum Banaras zum Beispiel. Mein Großvater war hoher Priester in Banaras. Guru und hoher Priester. Der wichtigste Mann in der Stadt. Das ist der heilige Stadt des Hinduismus. Und Banaras ist heilig, weil der Gangesfluss fließt durch Banaras. Nach der Bhagavad Gita, beliebteste Schrift des Hinduismus, ist Ganges Gott. Gott, Ganges sei Gott. Und die Hindus kommen mit ihren Kadaver. Gestorbener Elefant oder Kamel, Buffel, Ziege, Schafe, Hunde, Schweine, alles. Sie mieten ein Ochsenkarre-Taxi von 100 Kilometer entfernt unter heißer Sonne. 39, 38. Arme Menschen müssen das Geld ausleihen, auch wenn es monatelang dauert, zurück zu bezahlen. Sie kommen zum Gangesfluss, um der gestorbene Tier, der Kadaver, ins Fluss reinzuwerfen. Es gab manchmal eine Zeremonie, Meditation und Mantras summen und das alles. Warum tun sie das? Die Hindus wollen, dass die gestorbenen Tiere eine bessere Wiederverkörperung ins nächste Leben erreichen. Und die Hindus wollen, wenn sie sterben, kremiert zu werden. Über 90% aller Inder sind arm. Es gibt schon reiche Menschen, super reiche Menschen in Indien. Millionäre, Multimillionäre. Aber die Mehrheit sind arm. Wir haben heute noch in Indien etwa 400 Millionen unberührbaren und niedrigen Kastenmenschen. Und ein Esoteriker hier in Europa sagte mir, ja Herr Maharaj, reden Sie nicht davon, das ist sozial. Freunde, es stimmt einfach nicht. Es ist nicht sozial. Es kommt aus der Hindu-Schrift. Es ist religiös, in der allerbeliebteste Schrift des Hinduismus, der Bhagavad Gita, der allererste Kapitel, lest man davon, Krishna propagiert den Kastensystem. Krishna ist der beliebteste Götter des Hinduismus. Er verkündigt, er propagiert, er fordert den Kastensystem. Und die Mehrheit gehören zu niedrigen Kasten und es gibt etwa 400 Millionen unberührbaren. Sie zählen für nichts, haben keine Chance, keine Ausbildung, keine Arbeitsstelle, keine Möglichkeiten. Sie wohnen draußen unter Brücken und in Tunnelen und so weiter. Sie bauen ihre Hütchen von verrüsteter Bleche und Karton, was sie vom Müllberger holen. Und die Kinder dürfen in die Schule nicht gehen. Millionen, aber Millionen von Kindern, weil sie unberührbaren sind. Sie dürfen als Hindu nicht einmal in den Hindu-Tempel eintreten. Das ist nicht erlaubt. Und man sagt, ja, die Hindus sind toleranter. Wenn selbst hunderte Millionen in den Hindu-Tempel nicht mal betreten, wo ist die Toleranz? Und die armen Menschen gehen zum Gangesfluss mit der Leichname und merken in Ganges, in Benares, dass sie Holz brauchen zum Verbrennen, zum Kremieren. Es braucht sehr viel Holz, um eine Leichname zu kremieren, wegen Flüssigkeit. Und die meisten Holzgeschäfte in Benares gehört zu den Brahmanen, die oberen Kasten, priesterliche Kasten, nicht wahr, Brahmane. Und sie kaufen 2-3 Stück Hölzer, um mindestens ein kleines Feuer anzuzünden nach religiösen Vorschriften. Das bringt aber nicht viel. Das Haar wurde verbrannt, die Fingernägel wurden verbrannt. Was machen sie mit dem Rest der Leichname? Ins heilige Gangesfluss rein. Und als Folge davon, liebe Freunde, ist der Gangesfluss der heiligste und göttlichste Fluss der Welt zu am schmutzigsten Fluss der Welt. Eine riesige Krise unserer Zeit, weil es werden Zehntausende dadurch krank. Und ich habe Vorträge an der Benares Hindu Universität gehalten. Nach meinen Vorträgen bin ich zum Gangesfluss gegangen, herumzuschauen, dort, wo mein Großvater hoher Priester war, und einige Bilder aufzunehmen. Und es kam ein Reisebus voller Passagiere. Und sie sind mit Begeisterung ausgestiegen und ganz rasch ins Gangesfluss reingegangen. Neben aufgedunster Buffel und Schwein. Der Gestank hat niemand gestört, Wasserfarbe hat niemand gestört. Und sie haben gebadet und, liebe Freunde, sie waren aber Europäer. Sie waren Deutsche und sie waren Schweizer, man weiß von Sprache und Dialekt, wo sie herkommen. Ich sprach mit einigen. Dabei war eine Krankenschwester, ein Ingenieur, ein Sekundarschullehrer mit ihrem begleitenden Guru. Sie waren Esoteriker. Und sie haben das Wasser getrunken, genau wie die Hindus. 3-mal muss man trinken, um Heil zu erreichen. So stark ist die Religion. Aber die Bakterien sind auch sehr stark. Manche werden krank. Und manche sterben sogar. Und wir haben ein riesiges Problem desbezüglich. Weil die Tausende, Zehntausende, die in Dörfern und Städten den Gangesufer entlang wohnen, werden krank. Die Mutter holen Wasser im Eimer und nehmen nach Hause heiliger, göttlicher Wasser aus dem Ganges. Und sie trinken das Wasser zu Hause, die Kinder trinken das Wasser. Sie baden zu Hause mit dem Wasser. Viele werden krank. Und in Neu-Delhi, sie versuchen nun endlich eine Lösung. Sie reden täglich in Neu-Delhi in der Regierung darüber. Aber sie werden keine Lösung finden. Und jetzt gibt es Spende aus Kanada und USA, Millionen von Dollars. Aus England und Deutschland sogar, das weiß ich. Wo das Geld landet, weiß ich nicht. Meistens in die Tasche der Politiker, die Brahmanen. Aber auch wenn das Geld zum Gangesflusszweck verwendet wird, es bringt nichts. Wisst ihr warum? Weil es steht geschrieben in der Bhagavad Gita, der Ganges sei Gott. Du bringst den Hindus nie weg davon. Und das ist nicht seit letztes Jahr oder vorletztes Jahr oder seit letztes Monat. Seit hunderte Jahren wird das täglich getan. Die Kadaver und die Leichname ins Gangesfluss rein. Und es gehört zum Esoterik, weil die Esoteriker glauben daran. Sie glauben, also wenn der Bhagavad Gita lehrt, dass Ganges sei Gott, dann ist es Gott. Nun, unter diesem Schirm ist der Hinduismus und seine Zweige, seine Branche. Hare Krishna Bewegung zum Beispiel gehört zum Esoterik Movement, Esoterik Bewegung. Hare Krishna Bewegung ist hier in Deutschland bekannt. Sie folgen ein indischer Guru, der Bhaktivedanta Prabhupada, ein Swami. Der starb vor etlichen Jahren. Überall haben die Krishna-Anhänger Geld gesammelt an Flughäfen und Bahnhöfe. Hier im Westen, London und New York habe ich gesehen, Hamburg und Hannover. Und sie sagen, wir geben hungrige Kinder in Indien Essen und Kleider. Und als der Guru starb, es ist entdeckt worden, die Millionen, aber Millionen wurden in Bonn, in der Bank, unter sein Name gelegt. Tatsächlich. Und ich habe das Hare Krishna Zentrum in Kalkutta damals besucht. Es waren ein Handvoll Kinder, nicht viele. Und sie waren halb bekleidet und barfuß. Und ich fragte die Kinder, wie viel isst ihr, wie viel Essen bekommt ihr? Und sie sagen, nur einmal pro Tag dürfen wir essen. Und das Geld haben sie in Bonn, an der Bank. Warum Bonn, weiß ich nicht. Aber das war, ist in der Öffentlichkeit ausgekommen. Es gehört zum Esoterik. Es stört niemand, auch der Guru nicht. Absolut niemand. Und die Krishna-Anhänger, auch wenn sie westliche Menschen sind, haben sich gar nicht geschämt. Es gibt zehntausende Anhänger heute noch. Relativismus kommt aus dem Hinduismus. Alles ist okay, alles ist klar. In der Relativismus, man darf glauben, was man will, es ist alles okay. Maharishis Bewegung gehört zum Esoterik. Maharishi Mahesh Yogi, John Lennons ehemaliger Guru. Und der Maharishi lehrt überall transzendentale Meditation, ist rein wissenschaftlich, hat nicht mit Religion zu tun, er hat überall gelogen. Heute ist der Mann Multimillionär, hat so viele Millionen von Dollars, er weiß nach Pressebericht, er weiß nicht mehr, wie viele Millionen das er hat. Maharishi Yogi wohnte in einer Himalaya-Höhle, 13 Jahre lang, hat niemals Geld berührt. Während 13 Jahre, könnt ihr das vorstellen? Nein, das kann ein Deutscher nicht vorstellen. Das kann nur ein Inder schaffen mit der indischen Disziplin. Um Religion willen. Und dann kam John Lennon und hat den Maharishi überredet, überzeugt, er soll in der westlichen Welt seine Meditation überall verbreiten. Das sei die Lösung, Meditation, nicht Materialismus. Einige Monate später haben John Lennon und Paul McCartney der allergrößte Prozess in der Geschichte Englands über Geld. Meditation sei die Antwort, nicht mehr Materialismus. Widerspruch, nicht wahr? Sie haben über Geld gekämpft. Allergrößte Prozess in der Geschichte Großbritannien über Geld. Wurden Feinde über Geld. Aber er sagte Maharishi, er soll hier im Westen die Meditation lehren. Und der Maharishi, der liebe Mann, hat ein riesiger Opfer gemacht, verließ seine heilige Höhle, kam nach wilden Westen, hat Paradies entdeckt und ist nie wieder gekehrt. Er blieb hier und ist reicher und reicher und reicher geworden. Er weiß nicht mehr, wie viele Millionen das er hat. Palast hat er gekauft, Hotels jede Menge hat er gekauft. Ja, sowas gibt es auch in der Hinduismus. Liebe Freunde, die Menschen sind überall auf der Welt dasselbe. Ich war überall auf der Welt und ich bin nicht einer, der euch sagen werde, ja, die Hindus sind die allerbeste, die Inder sind die beste. Nein, die Menschen sind überall auf der Welt dasselbe. Gut und böse findet man in Argentinien, bis in der Mongolei. Und unter Hindus gibt es auch Menschen, die leer und unzufrieden sind. Warum will der Maharishi mehr und mehr und noch mehr Geld? Weil er unzufrieden ist. Wir haben Armut in Indien. Wir haben Elend. Aber die religiösen Führer haben auch ihre geistliche Armut. Auch wenn sie reich sind. Hier im Westen gibt es Reichtum und Wohlstand. Es gibt aber auch hier Elend, geistlicher Elend. Der Bhagwan Rajneesh kam nach Deutschland, kam nach westlicher Welt in 1974. Der liebe Mann konnte seine eigene Miete nicht bezahlen für eine Einzimmerwohnung. Es kostete damals vielleicht $2 pro Monat nach indischer Standard. Der gleiche Mann kam nach USA, Deutschland, USA und so weiter und hat in Oregon über 100 Quadratkilometer Land gekauft mit Bargeld. Wo hatte das Geld her? Von westlichen Anhängern. Die Hindu-Gurus interessieren sich weniger für indische Anhänger, sie interessieren sich für westliche Anhänger, da die westlichen Anhänger mehr spenden. Und Rajneesh hat 95 Rolls Royce gekauft, nicht wahr? Man hat Bilder in der Zeitung damals gesehen. Er lehrte die Tantra-Yoga, die Hare Krishnas lehren Bhakti-Yoga, Vereinigung mit Brahman, der indische Auffassung von Gott. Der indische Auffassung von Gott ist alles, alles ist Gott, das Universum ist Gott. Also Schöpfung ist gleichzeitig Schöpfer. Man sagt mir hier in Deutschland, ja, alle Religionen lehren vom gleichen Gott. Alle haben das gleiche Heil und lehren vom gleichen Ziel. Es klingt harmonisch und freundlich und friedlich, aber liebe Freunde, wenn wir die Zeit nehmen, um die verschiedenen Religionen zu studieren und ernsthaft studieren, werden wir schon merken, dass es große Unterschiede gibt. Es gibt doch Ähnlichkeiten, aber Ähnlichkeiten bei Kleinigkeiten. Wenn wir die Hauptlehre aber vergleichen, dann sehen wir riesige Unterschiede. Und ich habe letztes Mal darüber gesprochen, ihr könnt eine Kassette darüber zuhören. Aber Unterschiede müssen wir doch sehen. Wenn wir ehrlich sind, werden wir die Unterschiede sehen. Und hier sehen wir einen ganz klar, deutlichen Unterschied. Die Hindus glauben an Brahman, alles ist Gott, also Pantheismus. Die Schöpfung ist gleichzeitig Schöpfer. Wenn wir in der christlichen Bibel lesen, in der allerersten Verse der Bibel, 1. Mose 1, Kapitel 1, sehen wir etwas ganz anderes. Steht da in der Bibel geschrieben, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sofort sehen wir eine Dichotomie, eine Trennung, einen Unterschied. Sie sind nicht eins und dasselbe. Der Schöpfer ist nicht gleichzeitig die Schöpfung nach der Bibel. Ein New Ager hier in Deutschland sagte mir, ja, aber Herr Maharaj, die Welt ist auch göttlich, Erde und alles ist göttlich. Es steht in der Bibel geschrieben, dass die Welt eine Ausdehnung Gottes sei. Haben gesagt, ich habe die Bibel vom Anfang bis Ende gelesen. Wirklich gelesen. Mehrere Mal gelesen. Meine Bibel ist sehr besonders. Meine Bibel ist durchsichtig. Es gibt einige Löcher, weil ich so viel gelesen habe. Ich habe das nie in der Bibel gefunden, dass die Welt eine Ausdehnung von Gott sei. Und das glauben alle Esoteriker. Die Bibel wurde immer wieder falsch zitiert von den Esoterikern. Leider. Nein, es steht nicht geschrieben, dass die Welt göttlich ist oder eine Ausdehnung von Gott. Da sehen wir schon einen Unterschied. Bitte sag nicht weiter, dass alle Religionen vom gleichen Gott lehren. Es stimmt einfach nicht. Auch wenn es gut klingt. Man sagt mir, ja, Gott in der Hinduismus, Gott in der Buddhismus, alles dasselbe. Liebe Freunde, der Gautama-Hindu war kein Chinese und er war kein Japaner, er war Inder, er war Brahmane, wie ich gewesen bin. Und der Buddha hat nie gesagt, dass er Gott sei. Er hat nie über Gott geschrieben, hat niemals dem irgendein Menschenweg zu Gott gezeigt. Im Gegenteil, vor seinem Tod hat er seinen Jünger gewarnt oder gelehrt, sie sollen nicht als irgendein Messias, irgendein göttlicher nachfolgen und anbeten. Das wollte er nicht. Kaum ist er gestorben, haben sie das umgekehrt getan. Heute gibt es Millionen, aber Millionen, die den Buddha anbeten und nachfolgen. Das wollte er nicht. Es war nicht seine Absicht, eine neue Religion zu gründen. Übrigens, Gautama Buddha war Hindu, er hat aber den Hinduismus als Brahmane. Und alle Brahmanen mussten Hinduismus richtig lernen und die Schriften auswendig lernen. Und der hat eine brahmanische Ausbildung, wie ich auch. Und der Buddha hat den Hinduismus, und ich darf das in einer Zeit der sogenannten Toleranz sagen, er hat den Hinduismus völlig abgelehnt. Völlig abgelehnt. Und wir dürfen nie sagen, Gott in der Hinduismus und Gott in der Buddhismus eins und dasselbe ist. Stimmt einfach nicht. Wir dürfen gar nicht über Gott in der Buddhismus reden. Das ist den Buddhisten eine Beleidigung. Und wenn wir Gott in der Hinduismus, Gott im Buddhismus mit Gott in der Bibel vergleichen, sehen wir riesige Unterschiede. Gott in der Hinduismus ist unpersönlich. Gott in der Bibel ist persönlich. Er hat Eigenschaften, er kann denken, er kann wählen, er kann richten, er kann auch lieben. Und die Hare Krishna-Anhänger, sie praktizieren Bhakti-Yoga, Vereinigung mit Brahman, durch Anbetung, Krishna-Anbetung. Die Maharishi-Anhänger praktizieren Mantra-Yoga, Vereinigung mit Brahman durch den Mantra wiederholen. Als Hindu habe ich ein Mantra gehabt. Der Mantra ist immer auf Sanskrit, der heilige Sprache des Hinduismus. Und ich habe meine Mantra immer wieder wiederholt. Hunderte, Tausende, vielleicht Millionen Mal. Aham Brahma Asmi. Es bedeutet, ich bin Brahman, ich bin Gott, ich bin Gott, ich bin Gott, bis ich das geglaubt habe. Liebe Freunde, das, was ich gelehrt wurde als Hindu, ist das Zentral in der Esoterik. Alle Esoteriker glauben, dass sie göttlich sind. Der Hinduismus, sie haben das von der Hinduismus her. Du bist Gott, du hast es aber vergessen. Das allerzentralste Problem in der Hinduismus heißt Avidya. Ignorance, Unwissenheit. Unwissenheit, nicht Übertretung, nicht Sünde wie in der Bibel. Sondern Unwissenheit. Du bist Gott, du bist göttlich und du weißt es nicht mehr. Das ist deine Sünde. Also wenn ich wirklich Gott bin, wieso weiß ich nicht, dass ich Gott bin? Wieso weiß ich nicht, dass ich Gott bin, wenn ich Gott bin? Und die Hindus glauben daran, dass sie göttlich sind. Alle Brahmanen glauben, dass sie göttlich sind. Und das Ziel des Hinduismus ist zu erkennen, dass du göttlich bist. Die Selbstverwirklichung, das ist das allerhöchste Ziel des Hinduismus, die Selbstverwirklichung. Selbstverwirklichung, liebe Freunde, hat gar nicht mit der modernen westlichen Psychologie zu tun. Es kam direkt aus dem Hinduismus. Und die Yoga-Lehrer und Lehrerinnen hier in Deutschland sagen, Yoga hat nicht mit Religion zu tun, es hat rein mit Fitness und Gesundheit zu tun. Das stimmt einfach nicht. Das ist den Hindu eine Beleidigung. Yoga ist das Herz des Hinduismus. Es gibt kein Yoga ohne Hinduismus, kein Hinduismus ohne Yoga. Und wenn der Hindu Yoga treibt, er denkt gar nicht an Fitness und Gesundheit. Im Gegenteil, in der wahren Hinduismus, der Körper gehört zum Maya. Alles ist Maya, die ganze Welt ist Maya, also Illusion. Die Welt ist in Wirklichkeit nicht da. Alles Probleme, Elend, Armut, Hungersnot, Schmerzen, Krankheiten, no problem. Sie existieren in Wirklichkeit nicht, alles ist Illusion, alles ist Maya. Und wenn der Hindu Yoga treibt, er denkt an Heil. Nach dem Hinduismus, Yoga ist das Haupt Fahrzeug des Heil. Tatsächlich. Und man kann in der Yoga das Körperliche, das Physikalische von der Geistlichen nicht trennen. Das ist unmöglich. Das ist der Hindu wieder eine Beleidigung. Und Yoga gehört zum Hinduismus und zum heutigen Esoterik. Sehr viele Frauen hier in Deutschland, die Yoga treiben, Yoga praktizieren, die Mehrheit, vielleicht nicht alle, aber die Mehrheit, landen bei der Hinduismus mit der Zeit. Sie nennen sich nicht unbedingt Hindus. Also die Menschen, die zum Islam bekehren, alle nennen sich Moslem. Aber nicht so bei der Hinduismus. Shirley MacLaine, weltberühmte, ausgezeichnete Tänzerin, Schauspielerin, Verfasserin sogar, ist Hinduistin. Sie glaubt alles, was der Hinduismus lehrt. Aber sie nennt sich nie Hindu. Der John Lennon hat sich nie Hindu genannt. Am Schluss vor seinem Tod hat er das alles abgelehnt. Selbst hat der John Lennon gesagt, Maharishis Lehre sei Quatsch. Vor seinem Tod. Liebe Freunde, Yoga ist im Westen sehr populär, sehr verbreitet. Es kommt von der Hinduismus und es gehört zu der esoterischen Bewegung. Und der Maharishi verbreitete Mantra-Yoga. Der Bhagwan Rajneesh hat hier im Westen Tantra-Yoga gelehrt. Tantra-Yoga. Die Hindus haben sich längst von der Tantra-Yoga in Indien distanziert. Wahrscheinlich durch christlichen Einfluss in Indien. Meine Meinung nach. Der Bhagwan Rajneesh versuchte, der Tantra-Yoga wieder zu erwecken. Ziemlich erfolgreich. Tantra-Yoga ist Vereinigung mit Brahman, zusammen jochen mit Brahman durch Sinnlichkeit, Sensualität, Sexualität, Perversion. Und wenn man die Skulpturen vor dem Hindu-Tempel, etlicher Hindu-Tempel in Indien sieht, da sieht man die Perversion unter Götter sogar. Orgien unter den Göttern. Einmal war ich in Nordindien, ich wollte etwas anschauen, und der Rikscha-Taxifahrer hat mich vielleicht falsch verstanden und er hat mich zum falschen Ort gebracht. Ich stand da draußen und ich schaute und ich war so schockiert und perplex. Ja, wieso hat er mich hier gebracht? Da war ein Hindu-Tempel mit einem Götter vorne in voller Orgie. Absolut pornografisch. Und ich habe keinen Inder dort gesehen. Es waren nur westliche Menschen mit ihrem Fotogerät und Videokamera, alles aufnehmen, um die Freunde und Bekannte zu zeigen. Kein Inder. Interessant. Also die Inder schämen sich und distanzieren sich davon. Aber der Bhagwan Rajneesh wollte das wieder erwecken. Und Bhagwan hat selber gesagt, je mehr pervers, desto besser deine Chance, Heil zu erreichen. Und so wurde er sehr reich, super reich. Sein Assistentin, Sheila Silverman, ein Inderin mit einem westlichen Namen, hat von ihm 30 Millionen Dollar gestohlen, liebe Freunde. Und 2 Jahre später hat der liebe Bhagwan gar nicht davon gewusst. Also wenn du 30 Schweizer Franken von mir stehlst, Deutsche Mark von mir stehlst, weiß ich es schnell. $30 million wurde gestohlen, wusste gar nicht, 2 Jahre lang, hat gar nicht bemerkt, weil er so viel Geld hat. Wo hat er das her? Hier im Westen. Durch die Leere, durch das Vakuum, geistliche Vakuum, durch die Unzufriedenheit, die Menschen sind bereit, alles zu tun, alles zu geben, um etwas zu erleben, um das Übernatürliche zu erleben. So ein Hunger in unserer Zeit. Die Menschen merken, dass etwas fehlt. Und sie wollen Gott wiederfinden. Sie wollen das Übernatürliche erleben. Sie wollen Mystizismus erfahren. Und die Esoterik nimmt zu. Unglücklicherweise sind ein paar hunderte Bhagwan-Anhänger an AIDS gestorben. Selbst ist der Bhagwan an AIDS gestorben, wie ich gehört habe. Weil so geht es nicht. Und die Perversion in der Bhagwan-Bewegung hat niemand gestört. Weil das Denken wurde ganz anders. Alles ist okay. Alles ist in Ordnung. Der Relativismus. Und unter gleichem Schirm, neben der Hinduismus und seiner Branche, seiner Zweige, gibt es hier noch ein Problem? Daneben gibt es der Buddhismus unter gleichem Schirm. Buddhismus und seine Zweige, seine Branche. Man hat mir gefragt, wieso gibt es so viele Denominationen hier im Westen? Anglikaner und Lutheraner und Baptisten und das alles. Ja, weil wir Menschen sind. Weil sie drücken immer etwas anders. Sie betonen immer etwas anders. Die Methodisten betonen etwas anders, die Anglikaner betonen etwas anders. Aber wenn sie wirklich Gläubiger sind, dann glauben sie wirklich an der gleiche Jesus und das gleiche Evangelium. Nun, in der Buddhismus gibt es auch Denominationen. Es gibt Mahayana-Buddhismus, Hinayana-Buddhismus, Zen-Buddhismus, etc. Dutzende von Schulen in der Buddhismus. Und sie widersprechen einander, sie stimmen nicht miteinander überein. Ja, warum? Weil wir Menschen sind. So sind wir. Auch in der Hinduismus. Ja, man hat mir doch gesagt, ja, er wird lieber der Hinduismus nachfolgen als Christentum, da es so viele Denominationen hier gibt. Das ist ein Durcheinander. Man weiß nicht, was zu glauben. Ich gehe lieber in den Hinduismus, zu den Hindus. Aber Freunde, es gibt mehr Denominationen in der Hinduismus als im Christentum. Viel mehr. Und heute noch die Vishnavites kriegen mit der Shaivites. Die Anhänger des Shivas kriegen mit Anhängern des Vishnu. Gleiche Religion. Es gibt Blutgießung immer wieder in Indien. Desbezüglich. Sie kommen miteinander nicht aus. Und hier im Westen, sie haben einerseits eine völlig falsche Vorstellung von Christentum und die Bibel und andererseits auch eine falsche Vorstellung von Hinduismus und den Hindus. Die Menschen sind dasselbe überall auf der Welt. Es ist gar nicht besser in Indien als im Westen. Meiner Meinung nach als Inder, es gibt viel mehr Toleranz hier im Westen. In Genf habe ich ein afrikanischer Fahrer kennengelernt. Er kam als Fahrer, um Fahrer zu sein in der Genfer Kirche, Landeskirche. In Bern, Hauptstadt Schweiz, habe ich einen Inder kennengelernt, der ist Pfarrer in der Schweizer Landeskirche. Spielt keine Rolle, ob Afrikaner oder Inder. Jeder darf Pfarrer. In der Hinduismus, du darfst nie Priester sein. Du kannst nie Priester werden, wenn du nicht als Brahmane geboren wirst. Nur die Brahmane dürfen Priester und Gurus und Yogi sein. Hast keine Chance, wenn du kein Brahmane bist. Und die Brahmanen sind eine sehr kleine Minderheit, aber die Brahmanen haben Ausbildung und Arbeit und Position, Geld, Macht sogar. Und Premierminister nach Premierminister wurde Brahmane. Die Hindus dürfen nie, also es steht nicht geschrieben, aber in der Praxis, die dürfen nie eine Nicht-Brahmane als Premierminister wählen. Also Präsident, das ist egal, er kann Atheist sein, Muslim sein, das spielt keine Rolle, er hat keine Macht. Das ist nur symbolisch, nur ornamental. Aber der Premierminister, der ist der Boss. Ein nach dem anderen wurde Brahmane. Meine Vorväter waren Brahmanen. Großvater war Brahmanen-Priester, so wie Großvater und Vater. Und so kenne ich das sehr gut. Nein, Intoleranz findet man mehr in Indien und in der Hinduismus als anderswo. In südlich USA, das war nicht in Ordnung, als die weißen Menschen den Schwarzen so misshandelt haben. Das war nicht in Ordnung. Es war falsch. Es war unchristlich, es war unbiblisch. Das, was sie in den USA damals getan haben. Aber inzwischen, die Amerikaner haben sich mehrere Mal entschuldigt, die weißen Amerikaner. Prediger predigen dagegen heute. Am Fernsehen und am Radio. Wir haben gesündigt, wir haben gegen die Schwarzen gesündigt. Das habe ich selber in Amerika gehört. Aber bis heute wird niemand in Indien sagen, wir haben die Unberührbaren misshandelt. Kein Brahmane wird das sagen. Im Gegenteil, die Brahmanen sagen heute noch, sie haben es verdient. Liebe Freunde, ich schäme mich, euch Folgendes zu sagen, aber meinen Vorvätern, die Brahmanen haben die Leprakranken lebendig begraben. Und die Brahmanen haben gesagt, sie haben es verdient. Lasst die Leidenden weiter leiden. Während hunderte von Jahren gab es in Indien überhaupt kein soziales Engagement, kein soziales Gewissen. Bis dass die Missionare gekommen sind. Tatsächlich. Die allererste Schule, Primarschule, allererste Sekundarschule, Hochschule, College, Universität, allererste Spital wurde von Missionaren gebaut und durchgeführt, etabliert und vom Westen von Kirchen und freien Gemeinden finanziert. Eine Tatsache. Natürlich, die indische Regierung haben mit der Zeit angefangen, die Missionare und missionarische Bewegungen oder Organisationen nachzuahmen. Das freut mich. Die Inder haben es nötig. Ich liebe mein Mensch mit Inder. Sie haben es nötig, auch wenn die Regierung das nachahmen. Das ist fein. Aber die Brahmanen haben gesagt damals und heute noch, lasst die Leidenden weiter leiden. Das ist ihr Karma, ihr Schicksal, die Lehre von Ursache und Wirkung. Was man sieht, das endet man. Niemand kann das enden. Und die Lehre von Karma ist zentral in der esoterischen Bewegung. Was alle Esoteriker, wenn nicht alle hier im Westen, glauben an Karma. Ja, die leidenden Menschen haben es verdient. Ja, lass die leidenden Menschen weiter leiden. Ich habe mit Maharishi-Anhängern in Indien gesprochen, westliche Menschen. Das hat mich so schockiert. Weil die westlichen Menschen geben gerne, die westlichen Menschen haben Mitleid, die westlichen Menschen sind bereit zu sorgen. Immer, liebe Freunde, wenn es eine Katastrophe in Bangladesch gibt, die Mehrheit in Bangladesch, über 90% sind Moslems. Nun, ich sage das nicht, um die Moslems zu kritisieren, aber das ist eine rein Tatsache. Wenn eine Überschwemmung in Bangladesch gibt, wo sind die Millionäre, die reichen Kuwaitis und Saudi-Arabien? Nie zu finden. Wo sind die reichen Moslems in Indien? Nie zu finden. Die reichen Moslems in Bangladesch? Nie zu finden. Es kommen Leute aus der westlichen Welt. Allererste anzukommen, um zu helfen. Auch Namenchristen, nominalen Christen. Christen, die nicht mehr in der Kirche gehen. So wie auch wahre Christen und praktizierende Christen. Weil die westlichen Menschen sind positiv vom Christentum geprägt. Die Bibel lehrt deutlich, wir sollen uns zunächst lieben und den anderen helfen, die Hilfe brauchen. Wir sind davon geprägt, auch wenn es andere Religionen hier im Westen gibt und auch wenn die Mehrheit nicht mehr in der Kirche gehen, es ist zu spät, wir sind vom Christentum positiv geprägt. Danke. Und die Welt braucht Christentum. Die Welt braucht diese christliche Liebe. Und je weniger biblische Christentum, das es hier im Westen gibt, desto mehr Korruption gibt es hier. Je weniger biblische Christentum, das es im Westen gibt, desto mehr Probleme haben wir. Je weniger biblische Christentum, das es hier im Westen gibt, und ich betone biblische Christentum, meine nicht Inquisition und Kreuzzüge und das alles, dieser Unsinn. Wie meine Tochter sagt, es hat nicht mit der Bibel zu tun. Ich rede von der Liebe Christi. Jesus sagt, ihr sollt uns euer Nächsten lieben, sogar euer Feinde lieben. Also diese Lehre brauchen wir in unserer Welt dringend, wo es so viel Feindschaft gibt und Kriege und Hass gibt. Die westlichen Menschen sind von der Bibel schon geprägt, auch wenn sie es nicht merken. Und sie geben und sie gehen und sie helfen. Vor etlichen Jahren war ich in der Bundesstaat Bihar, Indien. Ich war in Ranchi, habe dort an der Uni gesprochen. Und ich habe entdeckt dort, dass es Hungersnot gab. Es war ein großes Problem. Zehntausende von Leuten hungrig, die kleinen Kinder, geschwollener Bauch, kein Essen. Ich bin geblieben, etwas länger geblieben, um zu helfen. Aber wegen meinem Programm, mein Termin, musste ich verreisen. Und ich bin nach Kalkutta gegangen. Der Nachbarnstadt. Kalkutta, Hauptstadt von Bengal. Bundesstaat Bengal. Und mein Gastgeber war der Chief Judge of Calcutta, der Hauptrichter von Calcutta, sehr intelligent, ausgebildeter Mensch, informiert, hat mich abgeholt. Und ich habe mir gesagt, oh, es ist so furchtbar in Bihar, unglaublich. Ja, was ist in Bihar los? Was? Nachbarnstadt. Ich habe gesagt, es ist Hungersnot. Hungersnot in Bihar? Es ist Nachbarnstadt. Und er wusste nicht davon. Nachbarnstadt. Und wusste nicht davon. Oder Staat. Und am Flughafen, ja, da waren wir im Flughafen, am gleichen Tag, was sehe ich dort im Flughafen Kalkutta? Ein Jumbojet von den USA ist angekommen, mit Ärzte und Krankenschwestern und Medikamente und Nahrungsmittel und alles Mögliche. Dort in Amerika haben sie davon erfahren und haben ein Jumbojet gefüllt und geschickt. Und der Hauptrichter in Kalkutta, Nachbarnstadt, wusste gar nicht davon. Das sagt mir viel. Es sagt mir sehr viel. Und die Menschen haben eine falsche Vorstellung von der Hinduismus und Indien, sowie auch eine falsche Vorstellung von der Bibel und Christentum. Und der Durcheinander und Verwirrung nimmt zu. Ihr dürft schon in den Hinduismus hineinschauen und in den Buddhismus hineinschauen. Jeder darf das tun, jeder darf wählen. Aber es ist auch wichtig, Christentum richtig zu verstehen. Und um Christentum richtig zu verstehen, muss man in der Bibel lesen. Die Esoteriker, sie nehmen Zeit. Die wahren Hindus nehmen Zeit, um ihre Schriften zu lesen und zu studieren. Sogar manchmal auswendig. Und liebe Freunde, weil diese Verwirrung weiter wächst, es ist so wichtig, dass wir wissen, dass wir verstehen und dass wir wissen, was wir glauben, woran wir glauben. Wir wissen, wo wir stehen. Wie steht es bei dir? Die Verwirrung ist sehr groß. Unter gleichem Schirm, neben der Hinduismus und Buddhismus und seiner Branche und Zweige, Denomination, gibt es auch der Okkultismus. Und daneben der Spiritismus. Und Wahrsagerei und Hexendienst und Mediumismus und so weiter und so weiter und so weiter. Dann unter gleichem Schirm ist auch der Satanismus. Ich weiß nicht, ob ihr das Satanskirche kennt. In Amerika, die haben steuerfrei Status, weil sie nennen sich Kirche. Die Baptisten haben steuerfrei Status, die Episkopalien, die Katholiken, aber auch die Satanisten. Aber wisst ihr was? Es gibt mehr Satanisten hier als in Amerika. In Deutschland und Russland und England und Frankreich. Es ist ähnlich, vielleicht noch mehr. Und wenn man die Satanskirche versteht, ist es eine grausame Sekte. Es gibt fast kein ehemaliger Satanisten. Sie werden alle ermordet von Satanisten, weil es so grausam in dieser Sekte ist. Es gibt kaum einen Polizist, der Forschung gemacht hat, Investigation gemacht hat. Weil die Polizei wurden eins nach dem anderen ermordet von den Satanisten. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Folgendes erzähle. Es ist keine nette Geschichte, aber die Satanisten nachahmen die Kirche, sie haben auch Abendmahl. Wisst ihr, was die Satanisten in der Abendmahl machen? Ich sage es euch in ein paar Sätze. Ein schönes Mädchen, etwa 15 Jahre, 16 Jahre alt, wurde von der Straße entführt. Immer wieder. Das allerschönste Mädchen auf der Straße. Und dieses Mädchen wurde auf einem Altar sexuell vergewaltigt. Brutal von 12 Satanisten. Jedes Jahr. Immer wieder. Das Baby kommt zur Welt auf dem Altar. Und das Baby wurde geopfert auf dem Altar von Satan. Eine Tatsache. Und das Baby wurde herumgeleitet. Und jeder Mitglieder während der Abendmahl beißt das Baby und trinkt im Blut. Das ist ihr Abendmahl, bis es nur Knochen gibt. Das könnt ihr von der Polizei auch erfahren. Und der Satanskirche gehört auch zum esoterischen New Age Bewegung unter Gleichmischern. Ihr fragt ja, wieso dann so ein grausamer Sekte? Wisst ihr warum, Freunde? Wegen der Relativismus. Alles ist okay. Und wo kommt das her? Man kann in der Bhagavad Gita Folgendes lesen. Und die Esoteriker kennen das auch. Krishna sagte in der Gita, ich bin der Fürst der Dämonen. Steht schwarz auf weiß geschrieben. Krishna sagte auch in der Bhagavad Gita, ich bin Licht, ich bin aber auch Finsternis. Alles, was existiert, bin ich. Ja, die Millionen von Mörder und sexuellen Vergewaltigungen und Korruptionen der ganzen Welt, Krishna sagte, alles, das alles bin ich. Und von daher, in der neue Relativismus, ist alles okay. Eine sogenannte Toleranz. Alles ist okay, außer die Christen und Christentum. Das habe ich selber bemerkt hier im Westen. Wenn die Presse über Hinduismus und Buddhismus, sogar Islam schreiben, es ist meistens positiv. Der Spiegel, Time Magazine, Bunte etc. Wenn sie über Buddhismus und Hinduismus schreiben, es ist alles positiv. Bekannter englischer Zeitschrift über den Hinduismus mit den Göttern da vorne. Ich habe diese Götter angebetet. Alles positiv. Schlagzeilen. Buddha erobert die Herzen. Bunte, Vorderseite über Buddhismus. Buddhismus macht Frauen begehrenswerter. Das auch noch. Wenn Sie aber über Christentum und Jesus schreiben, liebe Freunde, hier im Westen ist es meistens negativ. Negativ, negativ, negativ. Das verstehe ich nicht. Also als Inder, ich bin Christentum und Jesus Christus sehr dankbar. Weil Jesus Christus hat mein Leben verändert. Und ich als religiöser Hindu war auch frustriert und leer und unzufrieden. Ich habe Yoga und Meditation praktiziert. Ich habe Mystizismus erlebt. Transezustände durch der Meditation erlebt. Raumreise, Astralreisen, Begegnungen mit übersinnlichen Wesen durch der Mystizismus, durch der Meditation. Ich habe die Götter angebetet. Krishna und Rama und Shiva und Vishnu und Mahesh und Brahma. Ich habe den Elefant als Gott angebetet und die Kuh als Gott angebetet und die Schlange und der Affe sogar. Jeden Tag, jahrelang, stünde ich vor eine lebendige Kuh und ich habe diese Kuh wirklich ernsthaft als Gott angebetet. Tag für Tag, eine Stunde lang. Und ich war trotz der Religiosität und Spiritualität leer und unzufrieden. Es kamen Jungen und beugten sich vor mir nieder und beteten mich an, suchten meinen Segen. Voller Tasche, aber leeres Herz. Habe nichts anzubieten. Ich ging auf die Suche und eines Tages hat jemand mir die Botschaft des Evangeliums erzählt. Eine Inderin kam bei uns zu Hause und erzählte mir von Jesus Christus und die Bibel. Und sie sagte mir, Rabbi, Gott liebt dich. Und Jesus Christus ist auf einem Kreuz für dich gestorben und Gott will in dein Leben hineinkommen. Aber er kommt allein durch Jesus, der sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich habe mit dieser Dame etwas diskutiert. Ich habe die Dame ganz unfreundliche Dinge gesagt. Ich dachte, die Frechheit, eine Brahmane von Jesus zu erzählen. Das hat mich geärgert, aber ich habe das nie zuvor gehört. Dass Gott mich liebt, wirst du nirgendwo in der Hinduismus, auch in der Buddhismus nicht finden. Dass Gott dich als Individuum liebt. Wir reden schon von Liebe. Es wurde schon von Liebe gelehrt, jede Menge, aber nicht, dass Gott dich liebt. Und dass Gott will meine Sünde vergeben. In der Hinduismus gibt es keine Vergebung der Sünde. Absolut keine. Es gibt Karma. Was man sieht, das erntet man. Und alle Hindus glauben, dass der beliebte Gott Vishnu musste wieder auf die Erde kehren als Schwein, als Eber wegen sein Karma. Karma steht über den Göttern. Keine Vergebung. Auch in der Buddhismus nicht. Und ich wollte die Vergebung. Unbedingt. Alle haben gesündigt. Wir alle. Wir haben gelogen, wir haben gestohlen, betrogen, etc., etc., etc. Wir alle, alle Menschen brauchen die Vergebung Gottes. Aber wie finden wir die Vergebung? Ins Gangesfluss reinzugehen? Nein. Nicht nach der Bibel. Pilgerreise zu machen, Selbstkasteiung, nein, das hilft nicht. Das bringt nichts. Liebe Freunde, nach der Bibel, Gott hat uns verheißen, sich den Menschen zu offenbaren. Wir sagen Gott, Gott, Gott überall auf der Welt. Ja, aber wer ist Gott und wie ist Gott? Wie wissen wir? Die Tausende von Auffassungen von Gott können nicht alle gleichzeitig richtig sein. Sie widersprechen einander. Und im Alten Testament gibt es etwa 365 Verse, wodurch Gott ganz deutlich ausdrückte, dass er auf die Erde eins für allemal kommen wird. Er wird in Israel geboren sein, nicht Nigeria, nicht Japan, sondern Israel. Er wird in Bethlehem geboren sein, sehr spezifisch. Er wird von einer Jungfrau geboren sein. Er wird Menschen heilen, er wird den Toten auferwecken. Er wird sogar gekreuzigt sein, etwas negativ. Steht im Voraus geschrieben. Hunderte Jahre im Voraus geschrieben. Er wird gekreuzigt sein. Damals gab in Israel überhaupt keine Kreuzigung. Das war den Juden total fremd. Die Römer haben vor der Geburt Jesus Israel invadiert, eingedrungen und haben diese römische Praxis reingebracht, rein forciert. Die Juden wollten es nicht. Kreuzigung ist Israel aufgehört worden, wann? Nach Jesus sein Tod. Und es steht im Alten Testament, er wird auferstanden. Er ist tatsächlich historisch auferstanden. Wir haben neulich die Auferstehung wieder gefeiert, nicht wahr? Wir haben die Himmelfahrt gefeiert. Christentum, man kann sagen, Christentum ist mit Christus gestorben. Aber weil Christus auferstanden ist, gibt es Christen und die Kirche, und Christentum heute noch, weil er auferstanden ist. Sonst hätten wir gar nicht gewusst, dass es einen Jesus gab. Mahatma Gandhi war ein sehr normaler, üblicher Jungs in Indien. Aber die Missionare haben ihn kennengelernt. Sie haben ihn ermutigt, informiert, herausgefordert, nach England zu gehen. Er war einer der allerersten, nach England zu gehen, um Jura zu studieren. Niemand hört davon, dass die Missionare ihm geholfen haben. Sie haben sogar bis Geld gegeben. Der war unbekannt, völlig unbekannt. Und er ging nach England, studierte, ging nach Südafrika, um Geld zu verdienen, um reich zu werden. Die Story hat sich ein bisschen in Afrika geändert. Und dann ging er nach Indien. Wurde zu der Großmahatma Gandhi. Hat single-handedly, ohne Amt, war weder Premierminister noch Präsident, nicht mal Gouverneur, hatte die fast allmächtiger Engländer nach Hause geschickt. Hervorragender Achievement unseres Jahrhunderts. Errungen. Aber wir hätten gar nicht gewusst, dass es ein Mahatma Gandhi gab, hätten die Christen ihm nicht geholfen. Liebe Freunde, in gleichem Sinn, wir hätten gar nicht gewusst, dass es einen Jesus gab, hätte er nicht auferstanden. Er ist tatsächlich wahrhaftig auferstanden und er lebt heute noch. Er ist gekommen und er ist am Golgothas Kreuz gestorben und hat sein Blut vergossen, damit wir die Vergebung unserer Sünde bekommen. Allein in Jesus Christus gibt es die Vergebung der Sünde. Und das sage ich ohne Arroganz und ohne Stolz, das sage ich wissenschaftlich als eine religiöse Tatsache. Und man braucht kein Experte in der deutschen Grammatik zu sein, um seine Wörter zu verstehen. Ich bin der Weg, definitiv Artikel. Nicht ein Weg, sondern der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich ging auf die Suche als religiöser Hindu. Und diese Inderin hat mir von Jesus erzählt. Und ich war dagegen und ich habe gestritten und ich habe gesagt, ich werde nie Christ werden, nicht auf mein sterbender Bett. Ich hasse alle Christen. Ich hasse den Christen. Weil die Christen essen Rindfleisch, Hamburger, sie essen meinen Götten, die Kuh. Aber der Geist Gottes hat mich klar und deutlich angesprochen. Ich wusste nicht, dass es einen Heiligen Geist gab, aber er hat mich angesprochen und zeigte mir meine Verlorenheit, mein Bedürfnis, mein Not, mein Bedürfnis nach Vergebung, mein Bedürfnis nach Jesus Christus. Und eines Tages ging ich auf die Knie und ich bat Jesus Christus in mein Leben hineinzukommen. Ich bat ihn mir zu vergeben. Ich bat ihn mein Leben zu verändern. Ja, ich habe auch Probleme als sehr religiöser Hindu. Ich bat ihn mir Zufriedenheit zu geben. Ich bat ihn mir im Kontakt mit dem wahren, lebendigen Gott zu bringen. Ja, ich wusste, dass es einen Gott gab, aber ich kannte Gott persönlich nicht. Und liebe Freunde, das war mir die Stunde der Transformation. Jesus hat mein Leben tatsächlich verändert. Er gab mir eine neue Friede, die ich nie zuvor kannte, auch in der Meditation und Mystizismus nicht. Eine neue Freude, eine neue Hoffnung, eine neue Liebe. Ich liebe allen Menschen, auch Menschen, die mich hassen. Ich liebe allen Menschen. Durch seine Liebe in mir, er wohnt in mir, ich habe ihm mein Leben eingeladen. Er sagt es aber, ich stehe an der Tür und ich klopfe an und wenn wir die Türe öffnen und ihn einladen, dann kommt er rein, steht in der Bibel, in der Offenbarung geschrieben. Und er gab mir Heil und ewiges Leben und eine Garantie dazu. Nein, ich bin kein Fanatiker, aber ich bin Gott dafür dankbar. Es ist mehr als bloß eine Hoffnung, das ist eine innerliche Gewissheit. Ich weiß, dass wenn ich heute sterben muss, dass ich in den Himmel mit Christus in die Ewigkeit gehe. Eine super, wunderbare, fantastische Hoffnung in eine hoffnungslose Welt. Und während einem Monat haben sich bei uns zu Hause 13 Familienmitglieder, religiösen Hindus, Großmutter, Tanten, Onkel, Cousin, Cousine, haben sich zu Jesus bekehrt. Und ich bin Gott für Jesus Christus sehr dankbar. Und ich habe inzwischen die Bibel sehr intensiv studiert, gelesen. Und ich glaube heute noch von ganzem Herzen. Und ich glaube, dass es Hoffnung gibt für unsere Welt. Und ich glaube, dass Jesus kommt wieder, wie in der Bibel steht geschrieben. Die gleiche Bibel, der uns sagt, dass Jesus auf die Welt kommt, sagt uns, er kommt wieder. Nicht als irgendein Guru oder Yogi, er kommt als Jesus Christus, um uns heimzuholen. Liebe Freunde, der Geist Gottes ist heute am Arbeiten. Und es kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus weltweit. Ich sage nicht die Mehrheit. Das bedeutet gar nicht die Mehrheit. Ja, die Mehrheit, die Mehrheit. Die Nazis waren die Mehrheit auch. Mehrheit bedeutet nicht, wenn die Mehrheit Esoteriker sind, das bedeutet mir gar nicht. Gott ist am Arbeiten. Und er will, dass wir zu ihm kommen durch Jesus Christus. Die Bibel entspricht die Wahrheit, Gottes Wahrheit. Ja, ich liebe alle Hindus und Moslems und Buddhisten. Das dürfen wir. Ich streite nicht mit denen. Ich stimme mich nicht überall ein. aber ich bin Gott dankbar für Jesus Christus und die Botschaft der Bibel. Und ich möchte euch ganz ernsthaft in Demut ermutigen, herausfordern, empfehlen, dass ihr dieser Jesus, der Jesus der Bibel, nicht der esoterische Jesus, nicht der Jesus der Gurus, sondern der Jesus der Bibel aufnehmen und ihm nachfolgen. In einigen Wochen werde ich eine Konferenz in Atlanta besuchen, Ende Juni. Es kommen Professoren aus aller Welt nach Atlanta. Professoren Physik, Mathematik, Chemie, Astronomie, etc. Und eines haben sie alle gemeinsam. Sie sind christliche Professoren, gläubige Professoren. Der führendste Mathematiker ist Oxford Universität, Professor